Unser Thema heute, Paulus auf dem Areopag, angemessen von Gott reden. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich gern Dietrich Bonhoeffer zu Wort kommen lassen. Er war der Meinung, dass es die Kirche wieder lernen müsse, weltlich, also verständlich von Gott zu reden. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Bedienen nicht auch wir uns manchmal einer Sprache, die von Otto Normalverbraucher nicht verstanden wird? Stichwort Sprache Kanaans. Die Leute verstehen das nicht nur nicht, es stößt sie ab. Wenn wir also jemanden für die Sache Jesu begeistern, ja gewinnen möchten, dann müssen wir das so tun, dass man uns folgen kann. Ein Beispiel: Dass ich wiedergeboren bin, ist mir wichtig. Aber wenn ich davon rede, dann muss ich erklären, was ich, besser, was die Bibel darunter versteht. Wiedergeburt, Geburt von oben, neues Leben von Gott in uns da. Ich kann jetzt leider nicht weiter darauf eingehen, aber das muss erklärt werden. Und selbst wenn wir von Gott reden, müssen wir sagen, was wir damit meinen, denn jeder stellt sich darunter etwas anderes vor. So war der Philosoph Ludwig Feuerbach der Meinung, der Satz der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, müsse geändert werden in, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Also der Mensch macht sich einen Gott, und zwar einen Gott, der ihm genehm ist, der ihn möglichst nicht in Frage stellt. Ihr Lieben, lasst uns kurz auf drei Methoden sehen, mit denen der Mensch versucht, mit Gott klarzukommen. Da gab es im 17. Jahrhundert den Philosophen Spinoza, der, wenn es um Gott ging, nach einem Hilfsbegriff suchte. Er fand ihn in dem Wort Natur. Geh in die Natur, schau, wie sie gemacht ist, erkenne, aus welchen Gesetzen und Kräften sie lebt, dann kannst du auf Gott schließen. In der Natur findest du zu Gott. Solche Aussagen sind bis heute populär. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, in die Kirche gehen, ja, wozu? Mein Gott ist die Natur. Mein Gottesdienst findet im Wald statt. Die Stille, die einen dort umgibt. Überhaupt die Schönheit der Natur. Die Bäume, die Pflanzen, die Blumen. Das gibt mir viel mehr als Kirche und Bibel. Ein interessanter Weg, den Spinoza da aufzeigt. Nur eines wird dabei nicht bedacht. Natur ist eben nicht nur schön. Natur bedeutet auch, der Stärkere frisst den Schwächeren. Das Starke setzt sich durch, das Schwache bleibt auf der Strecke. Darum, Gott von der Natur aus her ableiten lassen, ableiten zu wollen, hat das macht wenig Sinn. Damit komme ich zum zweiten Modell, Gott erklären zu wollen. Diesmal war es die Philosophie des 19. Jahrhunderts, die die Geistesgeschichte und weithin auch die Theologie geprägt hat. Man glaubte, Gott durch menschliche Erkenntnis begreifbar machen zu können. Mit anderen Worten, wenn man nach der Wahrheit sucht, wenn man den Problemen der Menschheit bis ins Letzte auf den Grund geht und diese Erkenntnisse diskutiert, dann bekomme man Gott auch zu fassen. Was geschieht bei diesem Ansatz? Man rückt den Geist des Menschen, seinen Verstand, in den Vordergrund. Offenbarung Gottes im Wort Gottes, also in der Bibel, in der Heiligen Schrift, das kann vernachlässigt werden. Wichtiger ist das Erkennen der Wahrheit, die man durch Nachdenken und Diskutieren findet. Kein Wunder, dass daraufhin selbst Theologen plötzlich nicht mehr Wort Gottes predigten, sondern lieber Vorträge hielten und mit den Leuten diskutierten. Ihr Lieben, was läuft hier falsch? Unserem Verstand wird es niemals gelingen, Gott in seiner Größe und Tiefe zu erfassen. Dazu sind wir viel zu sehr eingeschränkt. Darum, Gott allein mit dem Verstand erfassen zu wollen, welch eine Verkürzung. Jetzt noch ein letzter Weg, auf dem man Gott finden möchte. Stichwort Existenzialismus. Dabei wird nicht mehr nur vom Geist des Menschen, sondern von seinem gesamten Sein ausgegangen. Man stellt das Sein des Menschen in den Mittelpunkt. Man schaut sein Leben, seine Daseinsweise an und will so auf Gott schließen. Darum übrigens auch Genforschung. Wenn man weiß, wie sich der Mensch zusammensetzt, dann kann man auf Gott schließen. Damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man seinen Verstand gebraucht, wenn man sucht und forscht. Das ist uns von Gott direkt aufgegeben. Nur wenn es um Gott selbst geht, dann helfen uns weder Natur noch menschliche Erkenntnis noch menschliche Seinsweise weiter. Und zwar einfach deshalb, weil alle drei Ansätze vom Menschen ausgehen, sprich vom Menschen ausdenken. Zur Erkenntnis Gottes kommen wir aber nur dann, wenn Gott selber redet und sich zu erkennen gibt. Und das tut er anhand der Bibel. Wer am Wort Gottes vorbei Gott finden möchte, findet Chaos. Ich verwende bewusst den Begriff Chaos, denn wer das, was Gott zu sagen hat, ignoriert, nicht zur Kenntnis nimmt, ablehnt, der muss sich selbst oder etwas anderes an die Stelle Gottes setzen. Ihr Lieben, wer den lebendigen Gott nicht mehr Herr sein lässt, der macht damit den Weg frei für alle möglichen Herren und Mächte. Dem geht es dann bald wie dem Zauberlehrling in Goethes Gedicht: Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Ich komme auf den Anfang zurück. Verständlich über geistliche Dinge reden, Gott ins Spiel bringen, sodass andere verstehen, das ist eine Aufgabe, die uns Christen gestellt ist und die sich wirklich lohnt. Schließlich geht es dabei immer um das Leben an sich und um unser ewiges Leben. Und da bin ich nun bei Paulus und seiner Rede auf dem Areopag in Athen. Athen, die Hauptstadt Griechenlands, zwar nicht mehr die Hauptstadt der Welt, das war inzwischen Rom, aber Kulturhauptstadt im Römischen Reich. Wer etwas auf sich hielt, sprach nicht nur Latein, sondern vor allem Griechisch. In Athen gab es Theater, Akademien, Universitäten. Hier lehrte Sokrates. Hier wurde ihm 399 vor Christus auch der Prozess gemacht, und zwar auf dem Areopag. Dieser nordwestlich der Akropolis gelegenen 115 Meter hohen Felsen lag mitten in der Stadt. Hier tagte der oberste Rat, ebenfalls Areopag genannt. Der Areopag war also ein Gerichtsort und er war ein Ort, wo man Gedanken austauschen konnte. Dazu der Evangelist Lukas in Apostelgeschichte 17,21. Alle Athener und die bei ihnen wohnenden Fremden hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Wenn man so will, eine Vorform von Menschen bei Maischberger oder Plasbergs hat, aber fair. Und genau hier trat Paulus nun mit der frohen Botschaft von Jesus Christus auf. Wie er das machte, finden wir in Apostelgeschichte 17, 22 bis 34. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel zunächst die Verse 22 und 23. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Paulus, ein genauer Beobachter und einer, der nicht einfach drauf losredet. Er ist an Menschen interessiert. Er will erspüren, wie die Athener ticken. Er will wissen, wie sie leben, woran sie glauben, wen sie verehren, woran ihr Herz hängt. Wenn ich mich hier mit Paulus vergleiche, muss ich zugeben, wie oft bin ich schon zu Treffen gegangen und hatte bereits eine fertige Meinung zu dem, was mich dort erwarten würde. Oder ich bin erst gar nicht hin, weil ich ja wusste, was kommt. Kennt ihr das? Vorurteile, die Begegnung verhindern. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber ich nehme mir vor, offen zu sein für Menschen und das, was sie bewegt. Ich möchte nicht gleich von vornherein abwinken, sondern mich auf das einlassen, was mir begegnet. Natürlich auch in der Hoffnung, dass es mich bereichert. Positiv neugierig sein, unvoreingenommen hinschauen, staunen, mich freuen, denn alt bin ich dann, wenn ich mich nicht mehr auf Neues einlasse, sondern mich nur noch in dem bewege, was ich kenne. Paulus geht mit offenen Augen und Ohren durch Athen. Also gerade nicht mit Vorurteilen wie: Das sind hier sowieso alles Heiden, die nichts von Gott wissen wollen und keine Ahnung haben. Nein, stattdessen sieht er, dass sie verschiedene Götter verehren. Er sagt: Ich bin umhergezogen und habe eure Heiligtümer angesehen. Dabei fand ich einen Altar mit der Aufschrift: Dem unbekannten Gott. Paulus spürt hier eine Angst bei den Athenern, dass sie nämlich irgendeinen Gott vergessen haben könnten. Darum dieser Altar mit der Aufschrift: Dem unbekannten Gott. Damit müsste sie doch auch einen Gott besänftigen lassen, den man aus Versehen übersehen hat. Natürlich hat das mit dem unbekannten Gott auch einen Vorteil. Ein unbekannter Gott verlangt nichts von einem, er ist ja unbekannt. Ein unbekannter Gott kann also auch äußerst bequem sein. Wie auch immer, er bekommt auf alle Fälle sein Standbild. Man kann ja nie wissen. Ihr Lieben, der Glaube an alle möglichen Götter lässt sich gut auf heute übertragen. Man huldigt dem Gott Mammon, dem Gott Wissenschaft, dem Gott Arbeit, dem Götzen Mensch. Man bedient Kulte wie den Jugendwahn, untadeliges Aussehen, Sportlichkeit. Dazu der Tanz ums goldene Börsenkalb von montags bis freitags kurz vor acht in der ART zu sehen. Die Götterfiguren um uns herum sind nicht verschwunden. Sie sehen nur anders aus. Auch den Altar für den unbekannten Gott kann man finden. Zum Beispiel über der Haustür jenes Mannes, der dort ein Hufeisen angebracht hatte. Als er gefragt wurde, ob er denn an die schützende Macht eines Hufeisens glaube, antwortete er: Natürlich nicht, ich bin doch nicht abergläubisch. Fügte dann aber hinzu: Man hat mir gesagt, das Hufeisen wirke auch, wenn man nicht dran glaubt. Man betet alle möglichen Götter und Götzen an. Den Gott der Bibel leider nicht so sehr. Aber, und jetzt kommt der Clou, sollte es den Gott der Bibel wirklich geben, dann setzt man ihm halt auch ein Denkmal. Wie? Indem man vorsorglich zweimal im Jahr in die Kirche geht, an Weihnachten und zu Ostern. Damit müsste der Gott der Bibel doch zu beruhigen sein, so es ihn denn gibt. Und dann ist da ja auch noch Taufe und Konfirmation und Hochzeit und Beerdigung. Das ergibt zusammen nochmal viermal. Außerdem zahlt man Kirchensteuer und ist immerhin nicht aus der Kirche ausgetreten wie viele andere. Also wenn das nicht genügt. Altäre für den unbekannten Gott der Bibel. Als Paulus die Hintergründe in Athen durchschaut, geht er aufs Ganze. Leute, ich verkündige euch genau diesen Gott, dem ihr unbekannterweise eine Statue errichtet habt. Na, der traut sich was. Die Athener, das waren schließlich gebildete und kluge Leute. Doch an dieser Stelle mussten sie zugeben, dass ihr Wissen eine Lücke aufwies. Es könnte nämlich einen Gott geben, der ihnen unbekannt ist. Kurzer Zwischengedanke: Da können welche noch so klug sein. Sie können gebildet, sie können gelehrt sein, sie können große Erfinder, Künstler, Wissenschaftler sein. Sie können auf der Höhe ihrer Zeit sein und fast alles wissen und können trotzdem von Gott rein gar nichts wissen. Warum? Weil man ihm weder mit Gelehrsamkeit noch mit Fortschritt kommen kann oder beikommen kann. Der Herr des Himmels und der Erde erkennen von sich aus, oder den Herrn des Himmels und der Erde erkennen von sich aus selbst die klügsten Menschen nicht. Und so erklärt Paulus, Vers 24 und 25, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Also das finde ich stark. Paulus zeigt den Athenern den ihnen unbekannten Gott als jemanden, der gibt und schenkt. Für mich ein wunderbares Beispiel, wie wir auch heutzutage Gott angemessen zur Sprache bringen können. Wir könnten deutlich machen, dass wir im Grunde alle von Vorgaben leben. Wir könnten daran erinnern, dass die Erde reich ist. Natürlich nicht unerschöpflich reich, aber doch so, dass, wenn wir ihre Quellen besonnen gebrauchten, alle Menschen satt würden und leben könnten. Wir könnten weiter zur Sprache bringen, dass wir nicht nur von den Vorgaben dieser Erde leben, sondern auch von den Vorgaben des Lebens selbst. und das, bevor wir überhaupt dran denken konnten, unser Leben zu gestalten. Ihr Lieben, uns wurden schöpferische Fähigkeiten mitgegeben. 5 Sinne, Fantasie, Gaben und Talente. Lauter Vorgaben Gottes, die uns ein lebenswertes Leben ermöglichen. Stichwort Kultur. Dazu gehören Sprache und Literatur. Dazu gehört die ganze Welt der Musik. Dazu gehören auch ja handwerkliche Begabungen und. Das müssen wir nicht immer erst neu schaffen. Das umgibt uns schon immer. Und es ermöglicht uns, unseren ureigenen Weg zu finden und unsere Straße fröhlich zu ziehen. Das sollten wir wirklich wieder mal, uns all dieser Vorgaben bewusst zu werden, dafür zu danken und nicht immer zu meinen, die Welt finge erst mit uns an. Ja, das wäre was, nachzudenken und dem dankbar zu sein, dem wir uns verdanken, nämlich einem himmlischen Vater, der gerne und von Herzen gibt, der uns als seine Kinder und Erben gedacht hat, in dem wir leben, weben und sind. Bisher hatten die Leute dem Paulus aufmerksam und gern zugehört. Und so geht er mit ihnen einen weiteren Schritt. Er sagt nämlich: Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Ihr Lieben, Paulus scheut sich nicht, zwei Wahrheiten zu benennen, an denen sich die Geister scheiden: Gericht und Auferstehung. Bis heute darf man fast alles nur nicht Gericht predigen. Wobei Gericht predigen für mich immer ein Zurechtbringen auch ist. Gericht auch verstanden als Zurechtbringen durch Gott. Bis heute darf man fast also alles nur nicht Gericht predigen. Das will der Mensch nicht. Er sieht sich schließlich als gut an. Er möchte es nicht mal dann, wenn man dabei Jesus ins Spiel bringt, dass Jesus unsere ganze Schuld auf sich genommen und sie am Kreuz getilgt und abgetan hat. Nein, sagen mir manche, wegen mir hätte Jesus nicht zu sterben brauchen. Mir fällt da 1. Korinther 1,18 ein, die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Ihr Lieben, das Wort vom Kreuz will man nicht. Und auch das mit der Auferstehung verursacht Kopfschütteln. Es heißt hier weiter in unserem Text: Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Auferstehung von den Toten, dass ich nicht lache. Tod ist Tod. Sargdeckel zu, das war's. Die einen spotten offen, andere winken ab. Mehr davon irgendwann später, bitte. Und so kann man sich fragen, war die Rede des Paulus auf dem Areopag also doch nicht angemessen und gut? Doch den einigen ging seine Rede zu Herzen. So lesen wir in Vers 34. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte. Hört, hört, ein Angehöriger des Areopags. Dann eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Auch wir werden mit unserem Zeugnis von Jesus Christus eher nicht die große Masse erreichen. Aber wir dürfen fest damit rechnen, dass wir einigen zum Segen werden. Dass sie mit durch unser Zeugnis zum lebendigen Glauben an den auferstandenen Jesus Christus kommen. Und sagt selber, gibt es etwas Schöneres, als unter dem Segen Gottes für andere zum Segen zu werden? Darum nur Mut, bleiben wir dran. Amen.